freue mich hier zu sein, freue mich euch zu sehen.
Ja, es wurde schon ein bisschen gesagt, ist Nachfolge leicht oder ist sie schwer? Muss man jetzt nicht laut beantworten, aber man kann ja vielleicht überlegen, welche Stellen fallen da dazu ein. Eine andere Frage, die man sich auch eigentlich stellen könnte, was tut eigentlich ein Nachfolger Jesu? Meine Tochter musste diese Frage jetzt für den Religionsunterricht beantworten und da kamen so Sachen hin wie Gottesdienst besuchen und so da rein. Aber was ist es wirklich, was im Kern einen Nachfolger ausmacht? Wir wollen uns die beiden Fragen mal anschauen und dazu will ich gerne zwei Texte betrachten. Beide kommen aus dem Matthäus-Evangelium und beide sind eigentlich relativ bekannt, aber sie sind eigentlich auch auf den ersten Blick auf jeden Fall wirken sie widersprüchlich. Matthäus 11 ist der erste Text, ab Vers 28. Matthäus 11, da spricht Jesus zu allen, die dastehen, also Jünger plus weitere Zuhörer. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus lädt ein, alle, die müde sind, die sich selbst ermüdet haben, wenn man sich das griechisch anschaut. Also sie haben sich selber müde gemacht. Müde gemacht von Religion. Ja, also das ist direkt der Kontext der Pharisäer auch und so. Und diese Erwartung, du musst das und das tun. Und sie sind einfach müde von diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug für Gott. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht geschafft. Wer das unheimlich gut personifiziert hat, ist Martin Luther. In seinem Kampf um Ringen um diese Gnade, wo er immer das Gefühl hatte, ich bin doch nicht wert, ich bin nicht genug für diesen Gott, ich habe nicht genug, ich bin nicht sicher und entdeckt dann die Gnade und hat diesen Durchbruch für uns, den wir durch die Reformation ja auch mittragen. Aber es ist auch diese Müdigkeit im weiteren Sinne, müde davon zu kämpfen für das Leben, müde für Sicherheit zu kämpfen, das ist ja jetzt in den Tagen, wo unser wir sagen es ja wortwörtlich, unser Wohlstand ist gefährdet, hört man immer wieder. Und diese Unsicherheit, was machen wir jetzt, bereitet man sich vor, was soll man tun? Diese Unsicherheit, die da ist, diese Mühe, Beziehungen zu schaffen, die gut sind, gute Gemeinschaft, Zugehörigkeit zu haben. Müde einfach versuchen, Mensch zu sein. Und einfach das Gefühl, man schafft es nicht. Und es gibt ein schönes Zitat von jemandem, den ich aus einem anderen Buch schon mal zitiert habe, das ist Douglas Coupland. Douglas Coupland ist Kanadier und er hat das Buch geschrieben, Generation X, und dann als erster diesen Begriff eingeführt hat. Und er hat dann ein Buch danach geschrieben, das hieß Leben nach Gott. Und also im doppelten Sinne Leben, nachdem Gott weggetan wurde, und Leben nach Gott im Sinne von Nachfolge. Und er ist Agnostiker, also jemand, der nicht so genau weiß, ob es einen Gott gibt und was er damit machen soll. Aber am Ende dieses Buches lässt er den Personen in diesem Buch, den Hauptcharakter, Folgendes sagen. Ich werde es dir sagen, mit einer Offenheit des Herzens, die ich wohl niemals wieder erlangen werde. Und so bete ich, dass du in einem stillen Raum bist, wenn du diese Worte hörst. Mein Geheimnis ist, dass ich Gott brauche, dass ich krank bin und allein nicht weiter kann. Ich brauche Gott, damit er mir hilft zu geben, denn ich scheine zum Geben nicht länger in der Lage zu sein. Damit er mir hilft, gut zu sein, denn ich scheine zur Güte nicht länger imstande zu sein. Damit er mir hilft, zu lieben, denn ich scheine über die Fähigkeit zu lieben, hinaus zu sein. Das ist die Müdigkeit. In anderen Worten formuliert, dieses, ich schaffe es einfach nicht. Und dann spricht Jesus diese große Einladung hier zu allen und sagt, kommt her. Und wörtlich heißt es, ich werde euch ruhen. Also nicht, ich werde euch Ruhe geben, sondern ich werde euch ruhen. Und das ist wichtig, weil es gibt keine Ruhe außerhalb von Jesus. Es ist nicht etwas, was ich bei Jesus abholen kann, dann mitnehmen kann, nach Hause nehmen kann, sondern es ist in diesem bei Jesus ist die Ruhe. Es gibt keine Ruhe unabhängig von Jesus. Und dieses Bild lädt uns ein, zum Fallen lassen, sich treiben zu lassen. Sich treiben zu lassen in dem Wissen, dass Gott da ist, dass seine Gnade genügt. Und treiben ist ja was ganz Spannendes und auch ein schönes Bild fürs geistige Leben, weil wenn man nicht weiß, wie man sich treiben lässt, dann hat man Angst, man geht unter und bemüht sich unheimlich. Ne? Also jemand, sich im ruhigen Wasser einfach still treiben zu lassen, ist eigentlich auch ein Tun. Was tue ich nämlich? Ich vertraue dem Wasser. Ich vertraue, dass wenn ich ruhig bin, ich auf dem Wasser liegen kann. Und so ist Treiben eigentlich ein schönes Bild. Ich werde ruhig, indem ich mich darauf verlasse, dass Gott trägt. Und dann muss ich nicht rumstrampeln und versuchen, mühevoll irgendwie mich am Wasser zu halten. Gott lädt uns ein, uns treiben zu lassen bei ihm. Sein Joch, das er anbietet, ist leicht. Und es ist eine Einladung zu einer Beziehung. Er sagt, kommt zu mir. Ja, kommt zu mir, mein Joch mit mir. Dieses gemeinsame Joch ist leicht. Und das Joch greift so ein bisschen Jesus seine Lehre auf, sein Versprechen auf, seine Art und Weise zu leben und denken. Damit wird jede Krise auch zur Chance, Jesus einfach an der Seite zu haben. So ein bisschen wie das Kind, das, also meine Tochter hat das früher auch gemacht, wenn es ein bisschen unruhiger, wenn es dunkel wurde oder sowas, dann wurde auf einmal die Hand vom Vater so gesucht und gegriffen und festgehalten und dann gehen wir weiter. Jesus bietet uns an, einfach uns an ihm festzuhalten, die Last des Lebens mit ihm zu teilen und er trägt dann schon den größeren Teil. Der Text lädt uns ein, kommt, die ihr müde seid, egal was es ist vom Leben gerade, die euch bemüht habt und nicht vorankommt, kommt zu mir. Ich will euch helfen. Und es sagt auch, alle anderen Joche sind schwer. Warum? Weil sie falscher Trost sind. Sie sind falscher Trost. Wir suchen dann Trost in falschen Dingen, in Weltflucht, in Fantasien. Aber es ist alles nur für den Moment und es ist falsch. Wir suchen es manchmal in Geld und wir merken, auch das hält nicht. Und es gibt so viele Dinge, wo wir falschen Trost drin suchen und das ist alles immer nur begrenzt für den Augenblick und es trägt uns nicht. Und deshalb ist es mühevoll, weil es immer wieder mehr braucht. Es braucht immer wieder mehr, es ist nie genug. Wer Geld als Trost sucht und als Sicherheit sucht, wird nie das Gefühl haben, genug zu haben. Wer Leistung darin definiert und sagt, nur solange ich noch leisten kann und bin, dann bin ich wert, dann werde ich angenommen, wird immer das Gefühl haben, nicht genug leisten zu können. Wer denkt, solange ich Beziehungen habe, bin ich sicher, wird immer das Gefühl haben, alles machen zu müssen, um diese Beziehung zu erhalten und deshalb keine echten Beziehungen haben zu können. Wir kennen es so ein bisschen noch, manchmal noch eher so, wenn man, also ich erinnere mich noch in so einer Teenagerzeit, dass man nur um dazugehören hat man sich verstellt. Nur um die Gruppe dazugehören hat man sich verstellt. Und manchmal macht man das als Erwachsener immer noch, dass man nicht wirklich sich selber ist, weil man dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft hat. Und das ist ein falscher Trost dann. Und Jesus sagt, echte Gemeinschaft, echte Sicherheit, echter Wert bei mir. Und deshalb ist mein Joch leicht, weil alles andere ist falscher Trost. Ein falscher Trost, der uns angeboten wird. Ach, schöner Text, ne? Das ist wirklich so. Und dann, das ist aber nur der eine Text. Dann ein paar Kapitel weiter sitzt Jesus dann zusammen wieder und er sitzt bei den Jüngern und sagt der Jesus den Jüngern, will mir jemand, Matthäus 16, 24, wer es nachlesen möchte, da heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hilft es dem Menschen, wer die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an der Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er jeden vergelten nach seinen Tun. Andere Worte, andere Einladung der Nachfolge hier. Der Kontext hiervon ist, Petrus hat ein paar Verse vorher ganz toll geantwortet. Jesus fragt ihn, was sagen die Leute, dass ich bin? Und die Leute sagen, du bist ein Prophet. Ja, also du bist jemand, der für Gott spricht. Ja. Und dann fragt Jesus zurück, wer denkt ihr, dass ich seid? Und dann meldet sich Petrus und sagt, wir glauben, du bist nicht jemand, der für Gott spricht. Wir glauben, du sprichst als Gott. Du bist der Messias. Du bist der Messias. Und dann sagt Jesus, richtig, eins plus, ne? Aber das hat dir Gott offenbart. Also diese ganz tolle Bekenntnis zu Jesus. Und dann sagt Jesus dann, aber ich werde jetzt leiden und sterben. Und dann kriegt Petrus ja richtig einen auf den Deckel. Ja? Also wenn man sich das anschaut, dann sagt Jesus, niemand soll das geschehen. Ne? Und was sagt dann Jesus? Weiche hinter mir, Satan. Also öffentliche Demütigung der höchsten Kategorie. Und dann folgen diese Worte, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Nicht mein Wille geschieht hier. Das ist die erste Sache, die Jesus sagt. Selbstverleugnung. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Ich bin nicht der, der sagt, wo es lang geht. Das haben wir eigentlich im ersten Geschichte auch schon drin, durch das Joch. Wer mit einem Joch, das ist ja das, was so zwei Tiere miteinander verbindet und Last zu tragen, der geht nicht mehr dahin, wo er hingehen will. Das ist jetzt, das regelt man jetzt gemeinsam. Und hier wird es nochmal deutlicher. Jesus sagt, du musst dich selbst verleugnen. Und wenn man das so hört, das geht ja total gegen unseren Zeitgeist. Auch der uns natürlich auch geprägt hat. Ja? Ich will doch bestimmen. Ich lasse mir doch nicht sagen, was ich machen soll. Ich muss es doch festlegen. Ich bin doch Herr meines eigenen Lebens. Jesus sagt hier, du musst dich selbst verleugnen. Du musst dich selbst zurücknehmen. Du musst mich auf den Thron lassen. Und er macht das sehr, sehr, sehr dramatisch dann in den nächsten Versen. Er sagt, hier gibt es nur zwei Optionen. Es gibt hier keinen Kompromiss und keinen Mittelweg. Es ist entweder Leben mit mir oder nicht. Es ist Leben gewinnen oder es verlieren. Er sagt, weil alle anderen, auch diese falschen Tröster, die wir vorhin besprochen haben, die führen alle nicht zum Leben, die führen zum Tod. Und das merken wir manchmal nicht so dramatisch, ne? Aber man sieht das bei Suchtabhängigen. Das ist rein vom des Selbstzentrums. Ich mache nur noch das für mich. Also was hier beschrieben wird, Jesus sagt, Nachfolge, Selbstverleugnung ist eine innere Haltung. Eine innere Haltung. Der Psalmist in Psalm 115 sagt das sehr schön im ersten Vers. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dein Namen gebe die Ehre. Nicht uns, nicht ich, sondern du. Selbstverleugnung. Sich selbst rauszunehmen, sagen, ich bin nicht das Zentrum des Ganzen hier. Und wir machen das wie Jesus. Wir machen das in Nachfolge von Jesus, weil Jesus genau dasselbe getan hat. Er sagt vor der Kreuzigung, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er nimmt seine Begierden wahr, er nimmt seine Wünsche wahr und sagt, das ist eigentlich, was ich mir jetzt wünsche. Das ist jetzt, was ich gerne hätte. Das können wir auch zu Gott sagen. Das wäre jetzt das, was ich mir wünsche. Aber nicht mein Wille, wenn er nicht mit deinem übereinstimmt, geschehe, sondern dein Wille. Wir nehmen uns wahr und wir tun das. Und es ist, deshalb ist ja auch so wichtig, diese Worte kommen ja nicht von irgendjemandem. Diese Worte kommen von Jesus. Also es ist Jesus, der sagt, verleugne dich um meiner Willen. Nimm dein Kreuz auf dich um meiner Willen. Du bist mit mir, aber unter mir, aber schau doch, wer ich bin. Und Jesus ist der, der sich selbst für uns hingibt. Er tut nichts von uns erwarten, was er nicht selber getan hat. Also wir werden nicht aufgefordert, irgendeinen Fanatiker uns zu unterordnen oder einen willkürlichen Menschen, dem wir nicht vertrauen können. Wir werden aufgefordert, uns Jesus zu unterordnen, der es wirklich gut mit uns meint. Und wir glauben gar nicht, wie gut er es mit uns meint. Letztens bin ich nochmal in einen Vers gestolpert, da hat mir das nochmal so ins Gedächtnis gerufen, in 5. Mose, da wird die Situation beschrieben, dass man es nicht schafft, zum Tempel zu gehen einmal im Jahr. Und das war so ein Gesetz, dass man einmal im Jahr sollte man zum Tempel gehen und man sollte extra einen Sparplan dafür anlegen, wo man nochmal Geld zur Seite legt, um zu diesem Tempel zu gehen. Und dann heißt es, wenn es dir aber nicht möglich ist, zum Tempel zu gehen, dann mach Folgendes. Und jetzt würden wir vielleicht denken, naja gut, dann gib das Geld den Armen oder sowas. Und dann steht da, kauf dir, was dein Herz dir begehrt. Kauf dir Bier, kauf dir einen Ochsen, also kauf dir was auch immer. Und der Gedanke ist, Gott lädt uns ein, in den Tempel zu kommen, weil er denkt, dass das Freude ist. Und er sagt, naja, wenn du es nicht schaffen kannst, dahin zu kommen, das ist das nächstbeste, was ich dir halt anbieten kann. Ich sage das nur nochmal, weil wir denken ja manchmal, dass Gott manchmal so ein Tyrann ist, der uns das Leben nicht gönnt in seiner Fülle. Sondern Gott ist ein guter Gott, der sagt, komm und unterordne mich. Selbstverleugnung also ist eine innere Haltung, die sagt, nicht ich, nicht ich. Sie führt aber zu Äußerlichkeiten und die zeigen sich im Kreuztragen. Kreuztragen bedeutet, dass es äußere Nachteile für mich gibt. Kreuztragen ist nicht immer, wenn ich jetzt was Dummes getan habe, dann habe ich nicht ein Kreuz getragen. Dann habe ich einfach was Dummes getan. Das ist ja so. Also wenn ich nicht aus meinen Fehlern lerne, ist das auch kein Kreuz tragen. Das ist einfach, ich bin nicht am Lernen. Wenn ich stur bin oder wenn ich mich komisch verhalte, dann hat das nichts damit zu tun. Kreuz zu tragen um Jesu Willen. Das heißt, wenn ich von meiner inneren Verleugnungshaltung heraus sage, ja, ich mache das und das ist ein Nachteil für Jesus, dann habe ich mein Kreuz getragen. Manchmal ist das viel, manchmal ist es wenig, aber der Glaube darf mir auch was kosten. Ganz praktisch in Geld, dass ich Geld weggebe, was ich auch selber für mich selber ausgeben könnte, aber ich gebe es weg, um anderen zu helfen, um Reich Gottes zu bauen. Meine Zeit investiere für Gott, für sein Reich, dass ich es kosten lasse, dass ich es ertrage, dass Leute mich benachteiligen, weil ich zu meinem Glauben stehe. Und so weiter. Ich denke, ihr kennt da genug. Dietrich Bonhoeffer hat das ziemlich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Jesus' Aufruf zur Nachfolge ist ein Komm und stirb. Komm und stirb. Lass es zu, dass du Nachteile hast. Und manchmal, und das sind die Märtyrer im Glauben, ist das nicht nur im übertragenen Sinne ein Sterben, sondern im wahrsten Sinne ein Sterben. Glaube darf was kosten. Und Jesus beschreibt dann ein Paradox. Er sagt dann, er dreht alles um. Leben durch Sterben. Freude durch Hingabe. Verlust ist ein Gewinn. Selbstverleugnung ist eigentlich eine Fülle für mich. Dann macht Jesus aber noch was anderes. In den letzten Versen spricht er von dem Reich, dem Reichsgericht. Also er spricht davon, dass Jesus kommen wird. Und er spricht hier von dem Gericht, wo er beurteilen wird, was wir mit unserem Leben als Gerettete tun werden. Also nicht die Frage, bist du mit mir oder bist du ohne mich, die groß, sondern danach gibt es noch die Frage, was hast du mit dem Leben getan? Und Jesus wird das belohnen, was wir getan haben. Aber damit macht er etwas sehr Entscheidendes. Er reißt die Perspektive auf und sagt, wer mir jetzt nachfolgt, folgt mir in Ewigkeit. Was jetzt passiert, endet nicht mit dem Tod. Er wird das Leben gewinnen. C.S. Lewis hat das sehr schön ausgedrückt für mich. Er sagte, das wahre Leben hat noch nicht begonnen. Und das ist für uns, glaube ich, ein echt schwieriger Denkprozess. Zu verstehen, dass das, was wir hier erleben, und gerade wenn man hier einen Wohlstand, ein gutes Leben hat, fällt es mir zumindest, will ich nicht auf euch übertragen, aber fällt es mir schwer, so diese Perspektive und diese Freude sein, dass das Beste kommt noch, so einen Blick zu behalten. Und ich merke manchmal, wenn ich mit Leuten bin, die in Afrika wohnen oder in Indonesien gelebt haben, das ist für sie viel mehr präsenter, dass sie sich sehnen nach dieser Befreiung des Ganzen und dass Gottesreich kommt. Und das ist auch, nachfolgen Jesus bedeutet, ach so, ich verstehe, das ist jetzt nicht die ganze, alles Gute kommt jetzt nicht in diesen paar Jahren, wo ich hier bin, sondern es bezieht sich auf das ganze Leben. Eine meiner Professoren hat mir mal einen schönen Satz gesagt, der hat mir geholfen, er hat gesagt, Heiligung für diese Zeit, Glückseligkeit für die kommende Zeit. Also Gottes Schwerpunkt mit uns jetzt ist uns zu heiligen und Glückseligkeit, Freude für die Ewigkeit. Und wir haben auch hier Freude, ohne Zweifel, aber das ist der Schwerpunkt von Gottes ist in dieser Reihenfolge. Jesus lädt uns ein. Ist es schwer oder leicht? Beides, ne? Ist ja genauso, wenn man jemand sagt, hör doch einfach, ess doch einfach weniger, Steffen, dann nimmst du auch ab, muss einfach nur weniger Essen in deinen Mund reinführen. Dann sage ich, das ist einerseits leicht, richtig, ne? Aber andererseits ein bisschen schwer. Oder wenn jemand versucht hat, aufzuhören zu rauchen, ist auch ganz einfach, muss einfach Zigaretten nicht im Mund tun und anzünden, dann rauchst du nicht mehr. Ja? Wenn du jemand Nachfolger Jesus bist, ist ganz einfach, muss einfach nur Jesus nachfolgen, muss einfach dich selbst verleugnen. Ja, wir merken, es ist auf einer Seite einfach, aber es ist auch schwer. Es ist der Aufruf zu bleiben. Und es ist die alte Frage auch, die dahinter steht, vertraue ich Jesus? Vertraue ich Jesus? Und deshalb macht Jesus diesen Aufruf auch persönlich. Es ist nicht gegenüber irgendjemandem, sondern er fragt uns konkret, vertraust du mir? Vertraust du mir persönlich? Was tut ein Nachfolger? Das ist erstmal jemand, der einfach kommt zu Jesus und sagt, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe das Leben nicht ohne dich. Ich schaffe es nicht. dann ist es jemand, der sagt, ich verleugne mich selbst. Ich bemühe mich darum, ich sage es bewusst, ich bemühe mich darum, mich nicht selbst ins Zentrum zu setzen, sondern dich ins Zentrum einzuladen. Zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Das ist auch okay so. Es ist jemand, der das Kreuz trägt, der Glaube darf etwas kosten. Und es ist jemand, der mit Perspektive Ewigkeit lebt, der versteht, nicht alles ist hier. Das Leben endet hier nicht. Ich habe eine viel größere Dimension. Und damit verknüpft sich vielleicht die Frage, ist es es wert? Und auch da wollen wir vielleicht die Worte von Petrus wieder benutzen. Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Zu wissen, dass alles andere falscher Trost ist und nur Jesus wirklich Trost und Sicherheit schenkt. Wohin sonst sollten wir gehen? Wenn es dir immer leicht fällt, Jesus nachzufolgen, dann musst du mehr Zeit in Matthäus 16 verbringen und dem Kreuz und der Verleugnung. Und wenn für dich Nachfolge immer nur schwer ist, dann musst du mehr in Matthäus 11 leben, in dieser Einladung, in diese Leichtigkeit hinein. Und Nachfolge, das ist beides. Es ist das Kommen, zu wissen, es ist leicht, weil es ist getan. Und trotzdem ist das Kleine, was für uns übrig bleibt, diese kleinen Sachen des Jesus, du bist das Zentrum. Ich will auch mit dir gehen, auch durch Not und Leid in dieser Zeit. Das kann manchmal schwer sein. Aber das Schöne ist, Jesus ist, der uns einlädt und Jesus ist, der uns mit uns geht in all den Sachen hinein, uns begleitet und uns aufruft, kommt und er sagt, es ist es wert. Es ist wert, an mir dran zu bleiben. Lasst uns beten. Vater, es ist immer herausfordernd, über einfache Dinge wie Nachfolge zu reden, weil sie nicht einfach sind. Wir alle haben unsere Hürden im Leben zu durchdringen, wir alle bemühen uns und wir wissen, dass wir dich brauchen. Und wenn wir es vergessen, dann schaden wir uns selber. Und so bitten wir dich, hilf du uns zu sehen, dass du es bist, der uns ruft. Du, der dich selbst hingegeben hat. Du hast dein Leben gegeben, damit wir mit dir unterwegs sein können. Hilf uns, weise zu sein, zu sehen, wo wir wirklich stehen und gib uns die richtige Perspektive. Hilf uns, die Leichtigkeit zu sehen, der du uns einlädst, dass wir einfach kommen können und sein dürfen, dass du alles vollbracht hast durch das Kreuz. Und gib uns die Kraft, jeden Tag neu auch unser Kreuz auf uns zu nehmen, die Last, die du uns auferlegt hast, hier auch in dem Wissen zu tragen, wir tragen sie mit dir und für dich. Und das nicht uns selbst ins Zentrum zu stellen, sondern dich, dass dein Name groß gemacht wird und du verherrlicht wirst. Wir danken dir, dass du uns das Leben schenkst, dass du mit uns gehst und uns liebst. Amen.